Hallo zu Buddy Talk Folge 133. Heute zu Gast Dani Kleiser. Und Danis Ergebnisse war diese Saison ja wirklich kein Drumrum kommen, weil sie in aller Munde waren und Dani eine Raketensaison hinlegt. Sie hat den ersten 70-3 gewonnen, hat starke Ergebnisse bei den T100-Rennen eingefahren. Und wir fühlen der Sache mal auf den Zahn. Was geht da ab? Dani, was ist die letzten Jahre passiert? Was ist das Geheimnis deiner Entwicklung und wie denkst du über Profisport und was können wir dann noch die nächsten Jahre erwarten? All das haben wir sie gefragt und ich muss mich outen, ich bin nach der Folge ein riesengroßer Fan. Wirklich, ich bin begeistert. Ich hatte davor wenig zu tun oder nichts zu tun mit Dani, wir kannten uns nicht, wir hatten nie Kontakt. Ich kannte sie auch nur durch ihre Ergebnisse und das war es auch irgendwie und nach der Folge, ich bin wirklich Fan. Also, das lohnt sich, glaube ich, anzuhören. Ich bin sehr, sehr happy mit der Folge. Das hat richtig Spaß gemacht. Nils und ich haben uns mit Dani unterhalten und bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst es uns gerne in den Spotify-Kommentaren wissen. Und präsentiert werden wir heute von Koro, unserem Lieblingsbuddy, wenn es darum geht, die Speisekammer voll zu machen. Aber der Juli steht bei Koro ganz im Sinne der Snacks. Und es gibt einen Reiter bei koro.com auf der Website, der heißt Snacks. Und ich kann jedem mal empfehlen, sich da einfach mal durchzuklicken, weil erstens hat der 4 Seiten alles voller richtig geiler Sachen. Da klingt eine Sache besser als die andere. Puffreisriegel in zart bitter Schokolade. Cashewkerne mit Toskana-Gewürz, die sind sehr, sehr geil, die kann ich sehr empfehlen. Die verschiedensten Energy Balls, Studentenfutter, süße Snacks, salzige Snacks, Erdnüsse mit Wasabi, gefüllter Erdnussbutterkeks. Allein wenn ich mir den angucke. Oh, und was auch Hammer ist, hier sehe ich es, Bio-Pistazienschnitte. Das ist quasi so ein viereckiges Keks-Sandwich. Aber das ist nicht mit Schoko innen, sondern mit Pistaziencreme. Freunde, wer das nicht mag, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Und wenn ich auf Jobs bin, habe ich immer so eine Koro-Snackbox dabei. Es sind so 4, 5 Riegel drin, immer so ein Proteinriegel und 2, 3 andere Riegel. Dann ein paar Datteln, dann immer noch ein paar Nüsse und manchmal auch noch Snacks, die richtig Spaß machen. Sei es gefriergetrocknete Erdbeeren in weißer Schokolade oder so Nut Butter Cups mit Salted Pistazie. Ich könnte die Liste jetzt unendlich fortführen. Ihr schaut am besten selbst rein. koro.com und mit dem Code BuddyTalk gibt es 5% auf unsere Nacken. Und jetzt ganz viel Spaß mit Dani Kleiser. Let's go!
Das ist aber,
Ich laufe sowas von der.
Lass uns mal hochoffiziell anfangen.
Sehr gut.
Daniela, schön, dass wir dich mal
Na, stopp!
hier haben.
Stopp! Daniela, sagst du bitte nie wieder.
Sagst du.
Oh.
Das ist was ganz Wichtiges. Daniela, schimpft man mich.
Ich wollte gerade sagen, sagt man das, wenn man schimpft?
Ja, meine
Okay,
Eltern, weil immer, wenn Daniela kam, dann wusste ich, okay, jetzt ist ernst.
das heißt, wenn man nicht beim Laufen irgendwo mal gegen Ende des Rennens anfeuert, dann mit Daniela, weil dann zündet's.
In Obertrum hat es einen Moderator, dem habe ich das am Tag vorher gesagt, dass er bitte nie wieder Daniela sagen soll, sondern bitte Dani. Dann hat er das eiskalt das ganze Rennen gemacht. Und jedes Mal, wenn ich an dem vorbeigelaufen bin, habe ich gesagt, hey du, ich halte gleich an. Und
Zeit hättest du ja gehabt, ne?
Ja, das schon.
Die Möglichkeit
Boah,
war
das hat mich richtig gelangweilt.
Okay, Dani.
Ja, so.
So,
So
sind wir
machen wir das.
freundlich. Gleich freundlicher, gleich besser. Ja, schön, dass du mal hier mit uns eincheckst und uns mal vor allem dann auch erzählst und vielen anderen Leuten erzählst, wie kann man so schnell laufen und wie macht man das? Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir noch zu ganz, ganz vielen anderen Sachen und erstmal herzlich willkommen.
Ja, danke. Erstmal und danke für die Einladung. Ich freue mich mega, dass ich mal bei euch dabei sein kann. Ist cool, ja. Vielen Dank.
Ich glaube, Michael, hast du eine relativ große Podcast-Tournee hinter dir, oder? Die letzte halbe Jahr.
Ja, also so langsam häuft sich's und ich kriege auch viele, viele Podcast-Anfragen, aber ich, also alles geht nicht, ne?
Aber ist das auch, ist doch auch schön, oder? Also
Klar, es ist schön. Ja.
kam das jetzt so durch, durch das erfolgreiche Jahr 25 oder war es letztes Jahr auch schon viel?
Nee, ich glaube, das kam also eigentlich erst so richtig durch meinen Sieg in Valencia und dann auch die Wildcards bei der T100. Ich glaube, das macht das Ganze ganz spannend. und natürlich kommt man so halt auch aufs Radar. Ich glaube, letztes Jahr bin ich noch so ein bisschen unterm Radar geschwebt und ich meine, ich hatte letztes Jahr auch eine ganz lange Verletzung und war ja ganz lange einfach auch gar nicht in der Triathlon-Szene mit drin, weil ich einfach verletzt war. Und ja, ich glaube, dieses Jahr ist so ein kleiner Knoten mal geplatzt und
Ja, das tut einem auch, glaube ich, ganz gut, oder?
ja, sehr. Also es tut halt einfach gut, dass diese jahrelange Arbeit, und es ist ja Arbeit, die sich so entwickelt, dass sich das irgendwann mal bezahlt macht. Ist schön, ja.
Aber um alle mal abzuholen, die deinen Background nicht kennen, wo du wie herkommst, wie es zu dem jetzt kam, was sie im Jahr 2025 sehen, nimm uns mal kurz, mal einen ganz kurzen Rundumschlag der letzten 15 Jahre. Was ist dein sportlicher Background? Wo kommst du her? Wie kam es überhaupt dazu, dass du jetzt da bist, wo du bist? Einfach nur mal, dass wir einen kurzen Wrap-up davon haben.
Okay, ja, dann fange ich mal, also ich mache das wirklich ganz grob und ganz schnell. Also
Ja,
angefangen,
nur genug Eckpunkte.
ja, sportliche Karriere, also ich sag mal als Kind oder Jugendliche, bis ich 18 war, habe ich so jeden möglichen Sport gemacht, den ich hätte machen können. Glaube ich, ich habe Fußball gespielt, geturnt, Trampolinen bin ich gesprungen, auch wettkampfmäßig.
Boah,
Dann,
das finde ich ja wirklich geil, ne? So
ja.
Trampolin mit so, das finde ich so richtig hoch mit richtig vielen Saltos und so das.
Ja, genau das. Ja, das,
Boah,
was auch
geil.
bei Olympia stattfindet. Also es ist ja auch eine olympische Sportart. Genau, dann bin ich sehr lange im Skiclub auch Ski gefahren. Also es war so mein Wintersport. War mit meinen Geschwistern und mit meinen Eltern viel in den Bergen auch. Also bin viel Mountainbike gefahren und gewandert. So. Und genau, habe dann mit 16, glaube ich, mal an so einem Spaß-Berglauf teilgenommen, weil ich die Leute von der Hütte kannte. Und die haben gesagt, ja, da findet ein Berglauf statt. Und dann haben wir da irgendwie alle mitgemacht. Und das war so meine erste Ausdauererfahrung, sage ich mal. Genau, und dann danach habe ich mit 18 meinen ersten Triathlon gemacht, weil mein Freund, bei dem hatte ich zugeguckt, der hat Triathlon schon vorher gemacht und der hat im Schliersee einen Triathlon gemacht und ich hatte zugeschaut und es hat mich voll gepackt. Und dann hat er gesagt, ja, komm, probier es halt auch aus. Und habe mir ein Rennrad geliehen, habe mir einen Neoprenanzug für 50 Euro im Sale gekauft, so ein richtiges Schrottteil. Und es war fast ein Surfer-Neo vielleicht. Also es war schon ein Schwimmer-Neo, aber der war ultra krass. Genau, und dann Laufschuhe hatte ich und dann habe ich meinen ersten Triathlon gemacht, fand das cool, habe im selben Jahr gleich noch einen gemacht, aber nur olympische Distanzen. Genau, und dann hat sich das so entwickelt über die Jahre. Ich habe dann 2019 meinen ersten Trainer hinzugezogen, also eigentlich relativ spät erst. Dann kam Corona. Während Corona habe ich es mit dem Training ein bisschen übertrieben und habe dann meinen Trainer gewechselt, weil mir das meinem Körper so gar nicht gut getan hat. Hab dann bei Florian Heck trainiert die letzten Jahre, bin dann Profi geworden 2022, nachdem ich 2021 Overall Age Group Weltmeisterin auf die 73 geworden bin. Das war für mich ein bisschen so die Legitimation, okay, jetzt darf ich Profi werden, in Anführungsstrichen. Natürlich darf das jeder, aber für mich, ich habe mich da irgendwie nie so bereit gefühlt. Genau, seitdem bin ich Profi und gehe so meinen Weg. Und jetzt trainiere ich bei Ben seit diesem Jahr und denke, dass ich mit ihm auch noch mal den nächsten Schritt machen ko konnte. So, und ja, hier bin ich.
Perfekt, aber war das dann schon immer wo es dann so losging, dass das intensiver wurde, dann schon immer so ein Traum, okay, du willst mal noch Profi werden? Oder hat sich das dann einfach, war das dann einfach so das logische Ergebnis aus dem Age Group Titel, ja, okay, jetzt mache ich halt auch Profi? Oder war das ein Ziel oder ist das passiert?
Das ist passiert, definitiv. Es war überhaupt kein Ziel. Ich hätte auch, also wenn ich jetzt zu der Person gucke, die 2015 angefangen hat mit dem Triathlon, es war überhaupt gar nicht meine Intention, Profi zu werden, und dass ich da mal so gut sein würde, habe ich auch niemals gedacht. Also nie. No way. Aber irgendwie war ich in dem Jahr 21, habe ich jedes Rennen Overall Age Groups gewonnen. Also ich habe kein Rennen irgendwie, da war kein Age Grouper besser als ich bei den Frauen. Und dann war es irgendwo auch die logische Schlussfolgerung. Ich war bei The Championship, also in Samorin. Ich war auf Strecken unterwegs, die mir überhaupt nicht gelegen haben. Also komplett flache Radstrecken zum Beispiel, die ja eigentlich nicht so meinem Profil entsprechen. Aber selbst dort habe ich eben die Overall Age Groups gewonnen. Und dann eben auch bei der 73 WM. Ja, und da sollte man sich dann ja schon fragen, dass wenn man immer mit so einem gewissen Vorsprung auch Overall Age Groups gewinnt, ja klar, es ist cool, du wirst immer Erste, du gewinnst immer. Das ist echt cool. Aber irgendwo hat mir da auch bisschen die Herausforderung dann gefehlt, um besser zu werden. Weil wenn du immer gewinnst und immer einen soliden Vorsprung hast, warum besser werden, wenn es ja eh schon reicht? Und da habe ich irgendwie einfach was Neues gesucht, wo ich eben dann mitspielen kann. Und außerdem habe ich gesehen, das war auch so ein Hintergedanke, in St. Pölten zum Beispiel, wäre ich 9. Profifrau geworden mit meiner Zeit. Da habe ich halt gesehen, dass das halt in die Top 10 der Profis reicht. Da habe ich dann schon irgendwo hingelunzt, ja. Und dann hat
Ist
es.
das jetzt schon alles Bonus und nice to have für dich, weil es einfach dann so passiert ist und so, ach komm, das nehmen wir jetzt mit, das ist ein richtig schöner Bonus und wir schauen auch mal, wie lange das jetzt gut ist für dich? Oder wie ist deine Einstellung jetzt so zu dem jetzigen Profileben? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich verstehe dich richtig. Ich beantworte jetzt mal so, wie ich es
Ja.
verstehe. Also für mich ist es wirklich Bonus und ich bin ultra dankbar, dass ich das machen kann, dass mein Körper das kann, dass mein Umfeld das mit mir mitmacht. Das ist ja auch so nicht selbstverständlich. Das muss man auch erstmal supporten, so sowas. Und ich lebe das jetzt so lange, wie es geht. Also natürlich möchte ich besser werden und natürlich ist jetzt als Profi mein Ziel, auch wirklich noch weiter nach oben zu kommen. Und mein großer Traum ist jetzt natürlich, irgendwann in Hawaii zu stehen und nach Möglichkeit auch ganz oben zu stehen. Natürlich ist das jetzt meine Intention, weil ich Profi bin und auch dafür lebe mittlerweile. Aber ich vergesse immer nicht, dass das alles mal wie aus dem Nichts kam. Und das ist ja, ich habe jetzt nicht gesagt, als Fünfjährige, wo haben meine Eltern nicht gesagt, so, die macht jetzt Triathlon und die schubsen wir jetzt in diesen Weg rein und die macht den Sport und lebt für den Sport, sondern ich bin ja ganz breit aufgestellt und ich habe eine Ausbildung gemacht, ich arbeite als Energieberaterin, ich bin ja neben dem Triathlon auch noch ein anderer Mensch und ich bin nicht nur der Sport.
Hast du das Gefühl, das nimmt dir im Vergleich zu anderen Druck aus der Sache heraus?
Druck nimmt es mir nicht, aber es gibt mir mehr Freiheit, also das auf jeden Fall. Und es gibt mir auch ganz viel Motivation, gerade in so harten Phasen im Rennen. Ich kämpfe sehr hart dafür, für das, was ich mache und dafür, dass ich das alles machen kann. Und manchmal muss ich mich selber dann auch so dahingehend motivieren und sagen, hey, du kämpfst Tag für Tag dafür, dass du hier überhaupt an der Startlinie stehen kannst, dafür, dass du hier ja, das alles machen kannst und dann ist es im Rennen manchmal gar nicht mehr so schwer und man reißt sich vielleicht einmal mehr zusammen.
Ich fand eigentlich vorhin schon, wir haben ja auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ich glaube, Simon und ich, wir waren beide ein bisschen verwundert, dass du nebenbei noch arbeitest. Ich gehe mal davon aus,
Ja.
dass es auch der Job gewesen ist, in dem du quasi vor der Zeit dann auch schon gearbeitet hast. Also so, ich sag mal, 22 und davor. Oder ist es auch nochmal ein
Nee.
komplett neuer Job gewesen? Oder ist es jetzt gerade
Ja.
ein neuer Job?
Also was heißt ganz neu ist es nicht. Ich arbeite jetzt seit 3 Jahren dort.
Ja.
Aber ich habe ursprünglich Sport und Mathe auf Lehramt studiert. und habe das dann während Corona, also mit Corona kam ich diesem Mathestudium überhaupt nicht mehr hinterher. Das fand ich ultra, also es hat für mich einfach nicht mehr funktioniert. Dann habe ich das abgebrochen, habe Sportwissenschaften studiert und dann bin ich erst vor 3 Jahren, habe ich als Quereinsteiger im Prinzip beim Energieberater angefangen zu arbeiten und habe dieses Jahr, also letztes und dieses Jahr, dann eine Ausbildung zum Energieberater noch so neben dem Job gemacht. Und die ist seit Juni ist die fertig. Und ich habe im Januar noch eine Prüfung, die ich noch schreiben muss, weil die ist vom, St also das ist ein bisschen kompliziert. Da gibt's eine, man muss so eine Hausarbeit schreiben und so und das ist alles schon passiert, aber man muss vom Staat her noch eine Prüfung machen, damit man dann auch staatlich anerkannt wird und sich selbstständig machen könnte zum Beispiel. Und die muss ich im Januar noch schreiben, genau.
Okay, das ist ja fast noch verrückter. Ich hätte jetzt gedacht, du hast in dem Job schon gearbeitet, hast jetzt reduziert auf einen Halbtags- oder einen Teilzeitjob. Aber dann nochmal einen neuen Schritt zu machen, nochmal was Neues anzufangen, das kommt ja dann auf die Stunden noch on top dazu. Und dann quasi einen Sport zu machen, ist natürlich zwei Jobs und eine Ausbildung.
Ja.
Was natürlich schon ganz schön sportlich ist. Mein erster Gedankengang war eher so dazu, so dieses zu wissen, was ein normaler Job bedeutet. Also so, mir geht es jetzt retroperspektivisch ähnlich, weil ich habe ja nie gearbeitet oder ich habe jetzt nie einen normalen Job gearbeitet. Ich habe aufgehört und ich habe danach dann in einem normalen Job gearbeitet. Und ich fand es auch damals ziemlich cool, dass der Lasse Lührs uns erzählt hat, dass er ein Praktikum gemacht hat bei PwC in der Steuerberatung. Und eigentlich danach so, obwohl er so diese 2 Monate ja eigentlich auch dann voll gearbeitet hatte, danach nochmal so einen Schub hatte und im Triathlon eigentlich besser geworden ist, obwohl er quasi diese optimale Vorbereitung nicht gehabt hat im Winter, weil er halt da 2 Monate sein Praktikum nachgegangen ist. Aber so dieses, für mich selber, so diese Option zu wissen, also okay, das ist die Option neben dem Sport und wie geil der Sport irgendwie ist und wie viel Freiheit man hat, dass man sich eigentlich selber verwirklichen kann, dass man seine eigenen Träume so auch nachgehen kann. Ich meine, klar, es gibt genügend andere Jobs, wo man es auch machen kann, aber Sport ist da schon sehr speziell. Und dann vielleicht so dieses andere zu sehen, so okay, das kann halt auch eine Alternative sein, kann, glaube ich, schon dafür sorgen, dass man den Sport nochmal anders wahrnimmt und nochmal mehr zu schätzen weiß. Also so am Ende, ich habe zum Beispiel Sport dann eher so ein bisschen dann vielleicht auch als Last gesehen. Dann habe gedacht so, oh, hier, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Aber hätte ich vorher die Perspektive gehabt, okay, das kommt dann danach oder das ist die Alternative dazu, würde ich jetzt sagen so, hey krass, hätte ich das mal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, hätte ich vielleicht manche Sachen damals anders eingeschätzt. Und ich glaube so, den Weg, den du gegangen bist, oder der jetzt sich dann ein bisschen als anders dargestellt hat, ist dahingehend vielleicht leichter, so dieses Positive aus dem Sport rauszunehmen und dieses nochmal ganz anders wertzuschätzen, was ja dann automatisch immer dazu führt, dass man wahrscheinlich auch sportlich besser wird oder besser ist.
Ja, also da ist mit Sicherheit voll was dran. Ich weiß es auch einfach total zu schätzen, dass ich, also als ich in meinem ersten Profijahr habe ich nebenbei 35 Stunden gearbeitet.
Ah, sag's, ich wollte gerade sagen, sag's nicht.
Ja. Und das als Lehrerin in der Schule, als Sportlehrerin. Und das halt,
Okay.
das ist dann 35 Stunden stehen und Kinder bespaßen. Und also es war dann so 25 Stunden in der Schule und 10 Stunden im Sportverein. Und im Sportverein habe ich ja halt noch so Fitnesskurse gegeben. Also war ultra hart. Ich habe praktisch 35 Stunden gestanden und Kinder bespaßt und selber, also Sportstunden gehalten, wo ich selber auch aktiv war und habe zusätzlich noch trainiert. Und das war mein erstes Profijahr. Dann habe ich im zweiten Profijahr schon reduziert auf 30 Stunden. Das war 23. Letztes Jahr habe ich dann reduziert auf 25 Stunden. Das waren 15 plus 10. Und jetzt arbeite ich immer so zwischen 15 und 20 Stunden, aber nur noch beim Energieberater.
Also ich fasse kurz zusammen, du hast sehr viel Energie.
Also in der meisten Zeit schon. Und ich bin auch sehr, ich glaube, dadurch, dass ich so das so wertschätze, dass ich den Sport machen darf und dass ich da stehe, wo ich bin und mein Körper mir das Ganze ermöglicht, daraus ziehe ich sehr viel Energie und ich versuche mir auch immer überall die Energie zurückzuholen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich so alle 6 Wochen, letztes Jahr war das sehr, also noch ein bisschen häufiger, weil es halt ziemlich zäh war mit den vielen Stunden und dann eben, ja, also es war schon, und dann am Ende des Jahres kam dann die Ausbildung dazu, die dann eben nochmal mehr von mir gefordert hat, einfach auch. Und also ich habe alle 8 Wochen, es war so ein Mental Breakdown, sag ich mal so, wo mir auch alles zu viel wird. Und ich weiß aber, dass ich das irgendwo nur rauslassen muss und dass das auch sein darf, dass das einfach mal sein muss auch. Und dann geht's auch wieder. Aber es ist schon sehr viel. Aber es geht nicht anders. Also mir bezahlt ja niemand meine Miete und mir bezahlt niemand mein Auto und mir bezahlt niemand mein Leben. Und vom Sport kann ich noch nicht leben. Das funktioniert einfach noch nicht. Dazu bin ich zu schlecht. Vielleicht.
Ja, ist natürlich ein bisschen.
Boah.
Also ist natürlich immer alles relativ, ne? Also schlecht, also von schlecht kann man ja sowieso nicht sprechen, wenn man irgendwie die schnellste Läuferin weltweit ist oder so. Ist vielleicht
Mir
nur ein,
fehlen halt die
zwei.
Sponsoren, sag ich ehrlich
Ja.
gesagt.
Ja,
also okay, ich wollte jetzt also
ja.
mit dem Begriff, du bist zu schlecht, das müssen wir streichen, weil
Okay.
da gibt's ganz viele andere, die weit nicht auf deinem Niveau sind, aber so weit vermarktet sind, dass sie das irgendwie um die Runden kriegen. Also ich glaube, das ist jetzt, da muss man vielleicht aus dem Jahr 25 jetzt das sponsorenmäßig das Richtige machen und dann sieht das die Welt nächstes Jahr hoffentlich sollte sie ganz anders aussehen.
Ja, ich hoffe es. Also ich hoffe auch, dass mal endlich eine Laufschuhmarke sagt, die sponsern wir. Weil im Moment habe ich nicht
Ja,
mal
okay, aber
einen Laufschuh.
steht bei dir nicht eine Laufschuhmarke auf dem Einteiler drauf?
Nein.
Ah, okay.
Nein. Ich
Also
laufe
ich habe dich,
Pumaschuhe.
ja, ich wollte gerade sagen, ich habe dich mit Puma immer so in Verbindung gebracht.
Ja, also ich laufe die auch und ich kriege auch
Ja.
die Schuhe, aber das war's dann halt auch schon.
Ah, okay.
Ja.
Da
Da muss
müssen
man
wir
nochmal in die
ran.
Gespräche gehen.
Da müssen wir ran.
Ja.
Das geht so nicht. Da muss man ran.
Aber ich
Nee.
habe zum Beispiel letztes Jahr hatte ich ja die schnellste Laufzeit bei der 73 WM. Und danach habe ich bei vielen Laufschuhfirmen angeklopft und niemand wollte mich haben. Niemand.
Krass, weil also vielleicht ist dies ja noch mal eine andere Situation. Also ich
Vielleicht.
finde ja auch wo ich zum ersten Mal gedacht habe, so krass, da hat sich wirklich was getan. Also so auch bei dir selber, so in der Außendarstellung, so
Ja.
in dieser Pressekonferenz in Swansea.
Ah.
Ich hab vorhin mir das mal auch angeguckt, weil ich auch genau irgendwie noch mal wissen wollte, was du eigentlich gesagt hast. Ich glaube, das haben ja mittlerweile 1 Million Leute geguckt. Also vielleicht sollten von denen ja auch ein paar Leute irgendwas entscheiden können. Und relativ selbstbewusst dazu sagen, okay, ich laufe hier mal 3:15 an und halt von Kate Matthews und ich weiß gar nicht, wer war die zweite, die auch noch irgendwie so mit den,
Lizzie
ja, die halt auch so ein bisschen mit den Augen gerollt hat, das war ja schon ein Statement, ne? Also ein selbstbewusstes
Grainer.
Statement. Also so nach dem Motto, ich kann schnell laufen und ich weiß auch, dass ich schnell laufen kann. Und das ist ja schon etwas, also man hat dir das in dem Moment ja auch abgenommen. Also
Ich
es
habe
ist
es
ja
ja auch
nicht so,
gemacht.
dass,
Also
also
es
du
ist
bist
ja
sogar
nicht so.
3:15 angelaufen.
Ja, die ersten 2 Kilometer waren nur 3,15.
Also eine Frau der Tat.
Ja, aber das war dann auch meine, also eigentlich wollte ich ja sagen, also das ist die Hintergrundgeschichte und das erfahren jetzt nur alle Leute, die den Podcast hören. Aber die Hintergrundgeschichte war, ich saß da drin und die hat mich gefragt, was meine Strategie ist fürs Laufen, weil natürlich mich fragte mal jeder nach dem Laufen. Und dann habe ich im Kopf gehabt, naja, ich will so eine 3,25 angehen und vielleicht es auch einfach mal versuchen zu laufen, weil ich weiß, dass ich in 3,25 laufen könnte an einem sehr guten Tag, wo die klimatischen Bedingungen auch super sind. Und eigentlich war meine Intention zu sagen, ich laufe eine 3,25 an. Und mein Transfer im Hirn hat einfach gar nicht so schnell funktioniert zwischen dem 3,25 und dann habe ich 3,15 gesagt. Und das 3,15, das war halt so in meinem Hirn und dann aus meinem Mund und dann ging das alles viel zu schnell. 3 Sekunden später habe ich mir gedacht, fuck, Dani, was hast du da gerade vom Stapel gelassen? Es war mir, einen Tag lang war mir das ultra peinlich, wirklich. Mir war das sehr peinlich, dass ich das gesagt habe. Und dann habe ich es aber einfach umgemünzt und habe mir gesagt, naja gut, Dani, die einzige
Jetzt musst du es
Möglichkeit,
halt
die du
machen.
hast, du musst morgen einfach eine 3,15 anlaufen und wenn es nur 500 Meter sind, es ist scheißegal, du musst es bringen. Ja, und dann bin ich da vom Rad runter. Meine Beine haben sich angefühlt wie Scheiße. Also ungelogen, weil die Radstrecke auch einfach so hart war. Ja, und dann habe ich einfach gedacht, so jetzt rennst du einfach so lange wie du kannst und dann pendelt sich's eh irgendwann ein. Und wenn man so auf die Splits guckt, dann habe ich tatsächlich so 2 Kilometer habe ich's geschafft. Und wenn man die Splits vom Tracker anschaut, bin ich ja bei Kilometer 6,4 das erste Mal über die Zeitmatte gelaufen. Und da hatte ich einen Schnitt von 3,25. Also,
Ja.
ja. Da
Ja,
kann sich jetzt jeder vorstellen, dass die ersten 2 schon in 3,15 waren.
okay, wir wissen ja alle, dass Ironman auch mal ganz gern 200 Meter vorher oder nachher die Matte hinlegt, ne? Also da darf man ja auch vielleicht nicht alles so
Ja.
wertschätzen. Aber krass,
Aber
also so ein
ich hatte es auf der
klassisches Ding
Uhr.
so von Pot-Committed, ne? Also wenn man halt den Mund aufmacht, muss man halt auch Taten folgen lassen.
Ja. Also sonst wäre es ja ultra. Stell dir vor, ich wäre losgelaufen und wäre so eine 3,45 gelaufen. Ja, da hätte sich auch jeder gedacht, ja, was labert die denn da eigentlich für ein
Ja,
Schwanz?
ist auch schon vorgekommen. Es haben auch schon Leute rot gewonnen, die nur 10 Stunden in der Woche im Schnitt trainiert haben. Ne? Also so.
Ja.
Soll es unlängst gegeben haben.
Ja, ich weiß, aber trotzdem, irgendwie.
Aber wir waren da stehen geblieben, dass du arbeitest, weil du dir den Sport, weil du vom Sport noch nicht leben kannst und dass sich
Ja.
das nächstes Jahr hoffentlich ändert. Würdest du dir wünschen, nicht mehr arbeiten zu müssen?
Ja, ich glaube, wenn du in der Situation bist, dass du nicht mehr arbeiten musst, sondern kannst, dann ist das vom Mindset eine ganz andere Nummer.
Aber würdest du weiterarbeiten?
Ja.
Krass,
Vermutlich schon.
weil?
Wenn ich ja arbeiten kann, dann kann ich es mir flexibel einteilen, richtig? Und dann kann ich auch
Musst du
sagen,
entscheiden, oder?
ja,
Je nach Arbeitgeber.
dann muss ich ja nicht mehr arbeiten. Und wenn ich dann würde ich es auf jeden Fall, gerade über die Wintermonate, wo ja eh nicht so viel passiert, würde ich auf jeden Fall weiterarbeiten. Aber halt voll reduziert und einfach vielleicht auch einfach nur 10 Stunden, weil 2 Stunden am Tag kann doch jeder arbeiten. Also mal ganz ehrlich.
Ich habe es vorhin schon gesagt, also ich kriege das in meiner Arbeit mit Athletinnen auch oft da mal mit, ne? Da ist es nicht selbstverständlich, dass man mal noch eine halbe Stunde am Tag kriegt für ein Interview.
Ja, doch, also ich glaube, es gibt einem auch so ein bisschen eine Struktur und du beschäftigst deinen Kopf halt auch noch mal ganz anders. Du musst ja, wenn ich jetzt nur noch den Sport mache.
Ja, aber ich will mich da ja nicht von ausnehmen
Ja.
oder rausnehmen. Ich hatte da durchaus auch so Phasen, wo selbst einmal im Monat an der Uni-Vorlesung so 2, 3 Stunden teilnehmen, wo es mir schon zu stressig war und ich meinen Ruhetag nicht für geopfert habe. Aber ich gebe dir vollkommen recht, so dieses, ich habe ja auch immer parallel noch studiert oder zumindest Klausuren geschrieben, relativ lange. Ich glaube, so diese Stunden, die man da reinsteckt, die sind richtig gut investiert.
Ja, ich glaube das auch. Und es gibt einem, wie gesagt, so diese intellektuelle Beschäftigung noch. Weil ich glaube, ich würde sonst einfach, boah, was würde ich dann machen? Würde. Nee. Also ich glaube, so ein bisschen eine Struktur und wenn es nur 7 Stunden sind in der Woche, dass ich einfach die wirklich vollen Trainingstage auch nicht arbeiten muss, aber jetzt zum Beispiel an Ruhetagen kann ich ja gut und gerne mal 3 Stunden arbeiten. Das ist ja kein Problem.
Boah, ich fand die Ruhetage immer am stressigsten. Also so früher, so im Trainingslager. Also so gefühlt, man
Nee.
nimmt sich mal so viel vor und man schafft ja immer dann nichts. Man
Nee,
schläft
also
halt lange und dann.
ja, ich nehme mir bewusst nichts vor. Also ich bin, als heute zum Beispiel habe ich einen Ruhetag, ich nehme mir da bewusst nichts vor. Ich habe da meine Schwimmeinheit und meine Gym-Einheit so. Und ansonsten versuche ich viel mit dem Hund rauszugehen, zu arbeiten natürlich. Ja, und dann nehme ich mir auch einfach nichts vor. Ich arbeite und bin viel mit dem Hund draußen und mache meine 2 Einheiten fertig. Und drumherum versuche ich mir die Ruhe zu gönnen, die mein Körper, also ich sehe das eher so, dass mein Körper da einfach die Ruhe auch verdient hat und die auch braucht für den nächsten Tag oder die nächsten mehrere Tage, um dann auch wieder leisten zu können und die Leistungen abrufen zu können. Und deswegen gestalte ich die Ruhetage echt immer sehr chillig. Ja. Lass sie ein bisschen auf mich zukommen.
Jetzt, wenn man das alles hört, wie deine letzten 2 Jahre waren, du hast noch Vollzeit gearbeitet, du arbeitest jetzt noch nebenbei, hast noch eine Prüfung gemacht, trainierst seit diesem Jahr bei Ben, der offensichtlich irgendwas gefunden hat, was er richtig angepiekst hat, was der ja irgendwie kann, wie auch immer er es immer macht. Aber dann stelle ich mir ja schon die Frage, Ja, gut, wenn das jetzt nochmal 2 Jahre so weitergeht, wo sind wir dann? Also das ist ja, aus meiner Wahrnehmung ist das ja dann wirklich, wirklich erst so der Anfang von dem, was da vielleicht noch kommen kann. Siehst du das auch so?
Ja, ich sehe das definitiv so. Ich glaube nicht, dass ich da bin, wo ich sein kann. Ich glaube, dass mein Leben noch sehr, sehr stressig ist und ich weiß auch, dass Stress nicht gut für den Körper ist. Ich merke das auch, gerade wenn ich zu Hause bin und auch in dem Alltag noch dazu bin. Also jetzt bin ich ja gerade in St. Moritz und hier muss ich zum Beispiel den Haushalt auch nicht machen. Das ist ja was zu Hause, was eben auch nochmal dazu kommt. Und verschiedenste Termine zu Hause, die einfach da sind. Und wenn das mal alles wegfällt und ich halt wirklich mich auf den Sport konzentrieren kann und dann eben nebenbei noch Dinge tun kann, die ich machen möchte, jetzt wie zum Beispiel arbeiten, wenn ich möchte, dann glaube ich, schiebt mich das nochmal auf ein anderes Level. Und außerdem glaube ich, dass in meinem Körper noch viel, viel mehr steckt, gerade in meiner Schwimmperformance. Ich glaube, da ist noch so viel rauszuholen. Wir haben zwar jetzt von letztem auf dieses Jahr schon echt nochmal einen guten Schritt gemacht und im Becken ist es schon sehr, sehr viel besser als letztes Jahr. Es muss jetzt noch ein bisschen ins Open Water transferiert werden und wir arbeiten noch wirklich hart dran, dass das noch besser wird, auch mit meinem Schwimmcoach, dem Michi Pechtel, der mir da zur Seite steht. Und jetzt stellt euch mal vor, ich schwimme einfach nochmal 5 Minuten besser. Dann bin ich erstens in einer anderen Ausgangslage. Zweitens muss ich vielleicht dann auch nicht mehr so viel auf dem Rad investieren, wie ich jetzt investieren muss. Und gehe vielleicht frischer noch aufs Laufen.
Also kannst du noch schneller laufen?
Ja, ich glaube, ich kann noch schneller laufen. Also wenn die Beine eben anders drauf sind, ich fahre halt komplett alleine Rad, immer. Ich fahre immer komplett alleine Rad. Und ich arbeite auf dem Rad wie eine Gestörte. Und meine Wattzahlen, ich weiß ja nicht, ich würde die gerne mal mit den anderen vergleichen, die zum Beispiel in der Gruppe fahren. Ich glaube, da fahre ich wahrscheinlich 40 Watt mehr als die, wenn das reicht. Und dementsprechend gehe ich ja auch vom Rad und meine Beine sind auch dementsprechend vorbelastet. Und ich glaube, einfach allein von den Daten, den wissenschaftlichen Daten meiner Laufleistung im Training, wenn ich nur laufe, kann ich sicherlich noch schneller laufen.
Wir wollen natürlich alle, jetzt wartet jeder auf Prognosen. Jeder wartet jetzt auf Prognosen. Was gedenkst du, kannst du auf einer Mitteldistanz dann da hinten drauf laufen?
Was ist denn die schnellste Frauenzeit, die jemals gelaufen wurde? Du bist ja, glaube ich, so 1,14 oder? 1,14? So
1,13 bin ich in Valencia. Okay. Ja. Aber ich glaube, ist nicht Tamara Jewett letztes Jahr in Oceanside, was aber ein bisschen zu kurz ist.
Aber hügelig.
Ja, ich glaube, da ist die 1,12 gelaufen. Ich bin mir aber 0,0 sicher.
Ich google gerade.
Okay.
Da sind wir ja irgendwie bei einer knapp über 3,30, oder?
Und am Walchsee ist die Julie Deron letztes Jahr auch 1,12 gelaufen. Das weiß ich.
Ja gut, aber das ist ja dann nicht mehr weit weg.
Nee, ich glaube, also mit der 1,13 in Valencia, das war schon, aber auch da bin ich komplett alleine Rad gefahren. Und also ich glaube, wenn ich einen Sahnetag erwische und die klimatischen Bedingungen auch so sind, dass man gut laufen kann, also bei Hitze definitiv nicht, aber jetzt, wenn es, keine Ahnung, wenn es so 20 Grad hat und bewölkt und es ist teer Untergrund, glaube ich, dass ich allein in Taten eine 1,11 laufen kann.
Wir bleiben gespannt. Wir werden sehen.
Kann. Also es ist ja...
Was läufst du so tausender Intervalle? Was läufst du so tausender Intervalle auf der Bahn? Wenn ich das ja jetzt so ablehne, dann sind wir ja schon relativ nah bei 3 Minuten.
Nee, 3 Minuten nicht, aber...
3, 5 bis 10?
Nee, auch, ja, 10 bis 15, ja.
Ja, oder das halt, was du jetzt angelaufen bist in Swansea.
Ja, also die 2 Kilometer anlaufen in Swansea, frag mich bitte nicht, wie ich das gemacht habe. Hätte ich tippen müssen, wie schnell ich angelaufen bin. Natürlich bin ich Vollgas gelaufen, das, was halt einfach ging. Und wo ich dachte, okay, jetzt stellst du mich nicht komplett auf. Also das war so meine Intention, dass es mich einfach nicht komplett aufstellt und ich halt noch weiterlaufen kann danach. Aber ja, in Swansea hat es dann halt schon so für eine 3:15 gereicht. Aber wenn ich jetzt 1000 Intervalle laufe, ja, 3:10, 3:15, mache ich eigentlich sehr selten. Ich laufe immer andere Intervalle.
Ja.
Welche?
Was sind die Key Sessions, die einen schnell machen?
Die Key Session, genau.
Das ist.
Genau, was sind die. Was machst du? Was ist das Geheimnis?
Also ich glaube, das Geheimnis hinter dem schnellen Laufen sind nicht die Laufeinheiten. Das ist meine Körperstabilität, die Zusammenarbeit mit Corox. Das ist ein definitiver Schlüssel. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wir steuern in dem Training so viele Muskelgruppen an, die ich vorher nicht mehr wusste, dass ich sie habe und die ich nicht mal ansteuern konnte. Das ist brutal spannend. Und seitdem ich mit die Zusammenarbeit mit denen gestartet habe und seitdem wir da meinen Körper so gerade eingestellt haben und ich so viele Muskeln auch ansteuern kann, seitdem ist meine Laufleistung sehr konstant.
Definiere mal, wann ihr gestartet seid. Oder was
Im
heißt
Januar.
definiere? Ah, es hat jetzt erst angefangen.
Ja.
Ah, okay.
Ja,
Das ist jetzt nicht so.
ich konnte vorher schon sehr gut laufen, das ist nicht die Frage, aber ich bin nicht konstant gelaufen. Also wenn man die Zeiten vom letzten Jahr zum Beispiel anschaut, ich bin mal eine 1:20 gelaufen, ich bin mal eine 1:17 gelaufen, ich bin auch in Valencia eine 1:14 gelaufen, ich bin dann bei der WM eine 1:14 gelaufen, aber in Summe war meine Laufleistung nicht so konstant, wie sie jetzt ist. Und dieses Jahr meine Laufleistungen, jetzt mal Obertrum ausgenommen, aber Obertrum habe ich bewusst auch langsamer gemacht. Das ist eine bewusste Steuerung gewesen. Aber alle anderen Rennen bin ich ja im Schnitt immer zwischen 3:30 und 3:35 gelaufen.
Gibt es da nicht auch das Schwimm- und Radfahrprogramm bei Kurox? Mal ganz ketzerisch gefragt.
Ja, wir arbeiten auch an der Stabilität fürs Schwimmen. Das ist natürlich auch, und Radfahren sieht man ja auch, wie sehr ich mich verbessert habe vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Ich denke, das ist auch nochmal ein sehr großer Leistungssprung.
Ich finde, Radfahren ist brutal auffällig. Also gefühlt bist du 5 Minuten näher dran an der Spitze wie im letzten Jahr.
Ja, also dass ich mal nur 10 Sekunden langsamer Rad fahre als Lucy Charles auf einer flachen Strecke, nehme ich. Also absolut. Lucy ist eine der besten Athletinnen in unserer Sportart. Sie ist eine gestandene Athletin. Sie ist brutal radstark, also dafür ist sie auch bekannt, dass sie brutal radstark ist. Und eben beim Eagleman hatte ich eine Minute Rückstand nach, also einfach von der reinen Radzeit und die Radstrecke. Ich glaube, ich war zweimal aus der Aero-Position raus. Und ansonsten war das, es hatte 10 Höhenmeter. Und ich habe eine Minute auf Lucy verloren. Vorher habe ich gesagt, ich verliere locker 5 Minuten auf Lucy. Aber es ist nicht passiert. Und in Vancouver, natürlich, da waren ein bisschen mehr Höhenmeter, habe ich 10 Sekunden auf Lucy verloren. Und da war ich schon selbst von mir sehr überrascht.
Ich sag ja, der gute Ben,
Sag ich ja.
was auch immer er macht, aber Leute kommen zu dem, der guckt die zweimal schief an und zack, geht's ab. Was macht ihr jetzt mal auf diesem Rad, auf dieser Radentwicklung, auch darauf sitzen zu bleiben? Was macht ihr da im Vergleich zu den letzten Jahren anders? Was hat sich da signifikant verändert?
Ich glaube, die größte Änderung ist, dass jede Radeinheit ist sehr durchdacht. Und ich habe selten, also es gibt meine Ride for Souls, was alle Leute so lieben, dieses Ride for Soul ist auch ein Begriff, der ist wunderschön und das macht auch ultra Spaß und ich mache das dann auch for Soul. Aber die anderen Radeinheiten, die sind wahnsinnig strukturiert und die sind ins kleinste Detail durchdacht. Sind komplett wild. Also da sind zum Beispiel, ich fahre 3 Stunden, 2 Minuten und 10 Sekunden. Also da sieht man, wie individuell diese Einheiten sind. Und also ich hatte noch nie, wenn ich Intervalle mit auf dem Programm hatte, noch nie dieselbe Radeinheit. Ist immer
Und
anders.
was ist dann da so wild und strukturiert
durchdacht. Erzähl einfach mal, ich check mal noch mit Ben, ob wir das dann veröffentlichen dürfen oder nicht.
Ja. Also er denkt sich zum Beispiel in die Strecken rein. Jetzt vor Vancouver bin ich eine Einheit gefahren, wo genau die Strecke von Vancouver mit durchdacht war, wo ich genau so Intervalle gefahren bin, dass ich die Strecke schon mal praktisch vorteste und halt, wo ich Spitzen fahren muss, wo ich dann wieder die Watt droppen lasse auf meine Race Pace oder ein bisschen über Race Pace, wo ich dann auch mal bergab fahre und da halt die Watt wieder so ein bisschen runtergehen, dann wieder so ein Spike, wo du halt echt investieren musst, dann baut er zum Beispiel Überholvorgänge ein, wo ich einfach mal 40 Sekunden richtig hart fahren muss und dann wieder droppen muss auf meine Race Pace, eben so Spielchen und halt immer das so eingebaut in die Einheiten. Und das ist halt, ich glaube, das reizt meinen Körper schon für die Rennen so vor, dass ich da eben das dann auch super gut abrufen kann.
Das heißt, das sind ja wie so Art Rennsimulationen, nur halt wahrscheinlich bei 80% der Rennintensität so ungefähr wahrscheinlich.
Genau, und dann eben auch in Überlänge. Also ich fahre dann schon, die Einheiten dauern dann schon über 3 Stunden. Im Rennen fahre ich ja nie über 3 Stunden. Aber trotzdem, ja, aber eben auch komplett harte Einheiten, V2 Max-Einheiten, wo ich gucke mir vorher wirklich die Einheiten an und denke mir, nie im Leben schaffe ich das, überhaupt diese Wattzahlen zu fahren, weil ich sie einfach vorher noch nie gefahren bin. Und aber auch dieser Glaube von Ben an mich, also der sagt halt, du kannst es, natürlich kannst du das. Dein metabolisches Profil gibt es ja her. Also mach's und zieh's durch und du kannst das. Und dann mache ich's und es ist gar nicht so schlimm. Und ich kann das ja auch. Also, und dieses, er gibt mir auch ganz viel Selbstvertrauen. Das hat sich auch in meinem Kopf hat sich ganz viel verändert. Das ist auch ein riesengroßer Punkt, weil er jemand ist, der an mich glaubt und weiß, zu was ich im Leisten imstande bin. Und mir gibt mir halt auch das Gefühl, ich kann das. Und wenn man selber glaubt, man kann das, dann kann man das auch.
Ach, der Ben, das ist jedes Mal, wenn jemand von Ben erzählt und auch wenn ich mit Ben unterwegs bin, den mal auf Rennen sehe, das ist wirklich, der ist eine Wohltat für die Seele, dieser Mensch.
Ist eine
Das,
Inspiration, wirklich.
ja, wirklich, das ist,
Bei in Vancouver war es cool. Da war er ja mit am Streckenrand und ich bin ja Julie war auf der zweiten Laufrunde und ich bin ja gleichzeitig mit ihr reingekommen und ich war auf der ersten Laufrunde. Und ich habe mir halt voll smart, habe ich gedacht, Dani, du bist jetzt smart, du läufst hinter Julie. Julie ist eine Top-Läuferin, da kannst du dich voll ziehen lassen, das ganze Rennen, voll easy, gell? Ja, und dann laufe ich so nach, also es war auf der ersten Runde noch und dann auf dem Rückweg, keine Ahnung, was das waren, 3 Kilometer, nicht mal, die Runde hatte ja nur 3 Kilometer, laufe ich an Ben vorbei. Und er schreit mich an, Dani, jetzt stell die Julie ab! Und ich so, hä? Und dann, du kannst das! Okay, dann bin ich weitergelaufen. 500 Meter später habe ich mir gedacht, okay, Ben hat gesagt, du kannst das. Ja, also dann los. Ja, und dann habe ich sie halt so 100 Meter stehen lassen und sie ist das komplette Rennen 100 Meter hinter mir gelaufen. Und das ist halt nur dieses im
die Birne
Kopf.
macht's. Die
Zwischen den
Birne
Augen, ne?
macht's.
Zwischen den
Die
Augen.
Birne macht's.
Es ist brutal krass. Und wenn dir jemand sagt, du kannst das, ja, und wenn es dann halt auch noch der Trainer sagt, dann, ich glaube,
Wie
wenn
habt
meine
ihr
Mama
das?
sagen würde, du kannst das, dann würde ich sagen, ja. Aber wenn es dann halt der Trainer sagt, dann ist es halt, ja,
Wie
schon
habt
was anderes.
ihr, wie habt ihr, wie habt ihr beide zueinander gefunden?
Es ist eine relativ lange Geschichte. Ich habe Anfang 2024 habe ich schon mal mit ihm telefoniert gehabt und war schon sehr interessiert an einer Zusammenarbeit. Dadurch, dass es aber schon ein bisschen in der Saison drin war sozusagen, habe ich mich dazu entschieden, mit dem Flo weiter zu trainieren und bin dann Ende des Jahres oder im September, Oktober wieder auf ihn zurückgekommen, weil ich einfach gedacht habe, ich brauche auch mal einen neuen Reiz jetzt wieder und irgendwie auch gefühlt, ja, was Neues auch wollte. Und habe dann einfach nochmal seinen Kontakt gesucht und dann haben wir nochmal telefoniert und für mich hat das sehr, sehr gut gepasst, einfach auch menschlich, zwischenmenschlich. Ich schätze den Ben auch als Menschen einfach sehr. Ja, und dann hat er kurz vor der WM, hat er mir zugesagt. glaube, das hat mir noch mal auch so für die 73 WM auch mal noch so mal ein bisschen das gewisse Etwas verliehen, dass ich da noch mal auch so eine Leistung abrufen konnte. Und er war ja auch dort vor Ort und hat mich auch, obwohl ich da noch nicht seine Athletin war, mich sehr gut supportet. Das fand ich auch sehr cool. Ich meine, er hat ja eigene Athleten im Rennen und hat mich trotzdem supportet. Das war ultra nett und cool. Aber da sieht man auch, dass er einfach ein Sportsmann ist. Er ist jetzt nicht nur auf seine Athleten bedacht. Und ich glaube, er würde auch, angenommen, jetzt ein anderer Athlet hat keinen Supporter dabei und er ist dabei und kennt den Athleten einfach, nur weil er ihn kennt, dann würde er sofort sagen, klar, ich supporte dich auch, ich gebe dir auch Zwischenzeiten und wie auch immer. Da würde er niemals Nein sagen. Und das ist halt, ihn zeichnet da mehr aus als nur seine Wissenschaft und sein Brain, sag ich mal, dahinter, sondern er ist einfach auch ein unglaublich toller Mensch und mit seiner Frau, mit der Nancy zusammen, die sind einfach auch ein mega Team. Wenn die zwei zusammen an der Strecke sind, ist halt ultra cool, ja.
Ja, wie gesagt, ich bin Fan von beiden. Sowohl
Ich
von
auch.
Nancy als auch von Ben. Und die haben mich ja auch eine witzige Geschichte, die daran anknüpft, was die für tolle Leute sind. Ironman WM 2022 in St. George. Ich war da irgendwie unterwegs mit Flo Angert und im Rennen irgendwie am Rad und von A nach B und da lief es ja dann sau gut und war sau hektisch für mich und alles. Und dann hat irgendwer mal so, hey Simon! Und dann habe ich angefangen, sag mal, wer bist du? Keine Ahnung. Aber das passiert ja dann oft irgendwie, dass man da Leute trifft, die man irgendwie nicht gleich kennt und irgendwie, alles The Germans, die sitzen ja dann trotzdem alle irgendwie in einem Boot. Und dann er so, ja, hey, ich bin Ben, der Trainer von Braden. Und Braden ist da gerade irgendwie vor Flo gelaufen oder so. Und dann, ah ja, hey, ja, und irgendwie nicht weiter. So, und dann dachte ich mir so, hey, wer warst du? Keine Ahnung. Braden Curry hat einen deutschen Trainer. Wer ist das? Wer ist dieser Typ? Hä? Wie kommt der zu Braden Curry? Das ergibt mal gar keinen Sinn. Dann habe ich es abends auch Flo erzählt. Flo auch so, hey, keine Ahnung, noch nie gehört. Ben. Und dann habe ich ein bisschen Insta gestalkt. Dann habe ich ihn gefunden. Ich wusste immer noch nicht, wer er ist. Und da kannte den auch noch niemand irgendwie. Aber er war irgendwie Trainer von Braden Curry. Und war ich da so, okay, komisch, dass sich der im Rennen dann da so vorstellt, im Vorbeifahren, keine Ahnung. Und dann hatte ich das Problem, dass der ganze WM-Tross ist 2 Tage nach dem Rennen nach Las Vegas gefahren gefühlt. Und unsere Autos waren voll. Und ich habe jemanden gebraucht, der mich von St. George nach Las Vegas mitnimmt. Weil sonst hätte ich irgendwie Bus und Zug und ist da ja nicht so einfach. Und dann habe ich eine Instagram-Story gemacht, also, ey, ich sitze am Flughafen in St. George. Ich brauche jemanden, der mich mit nach Las Vegas nimmt. Das hat, glaube ich, keine 10 Minuten gedauert. Hat sich wirklich Nancy bei mir gemeldet. So, hey, wir fahren jetzt dann gleich. Wir holen dich vom Flughafen ab. Wir sind in einer halben Stunde bei dir. Und dann kamen die
Cool.
wirklich zum Flughafen in St. George. Wir haben uns noch nie gesehen. Mit so einem Pickup kamen die, haben mich damit eingepackt und haben mich nach Las Vegas vors Hotel gefahren. Und so haben wir uns
Ja,
dann eigentlich so
mega.
richtig erst kennengelernt.
Ja.
Und die zwei sind es einfach.
Ja, ich finde auch, die sind einfach auch ein mega gutes Team, die beiden.
Ja,
Das ist schon,
komplett.
ja. Ich habe das dann auch in Neuseeland auch das erste Mal so richtig so live erlebt. Das war schon, ich meine, Jelle ist dann Weltmeister geworden am Tag nach unserem Rennen und das war schon alles sehr, sehr cool. Und aber es war so witzig, wie Ben, Jelle wird Weltmeister und Ben nur so, ja. Hat er gut gemacht. Und ich habe mir so gedacht, Alter, ich würde ausflippen. Ich würde, keine Ahnung, was ich machen würde. Der wird Weltmeister und er nur, ja, das hat er gut gemacht.
Ben war wahrscheinlich so, lad gleich mal hoch, ich muss gleich mal Daten angucken.
Ja.
Muss ich gleich mal reinschauen.
Ja. Aber da schubst ihn die Nancy dann auch immer so ein bisschen hin. Du darfst dich jetzt auch mal freuen.
Aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ich meine, du trainierst ja auf irgendwas hin, aber du trainierst nicht darauf hin, was danach passiert, ne? Also ich
Ja.
glaube auch als Athlet, ich glaube, wenn
Ja,
du so ein Ding
klar.
irgendwie abschießt, ist
Ja.
halt erstmal so dieses, okay, ich habe jetzt alles geplant, was jetzt kommt, kann man nicht planen. Und ich
Ja,
glaube,
ich
da
glaube,
ist so,
das ist echt so. Nach Valencia zum Beispiel. Ich hatte ja eine Woche später Jesolo und ich habe ja natürlich danach alles geplant. Und ich bin froh, dass ich die ganzen Rennen, also selbst auch mein Triple in Amerika, dass ich das alles einfach nicht verarbeiten konnte, sondern bei mir ging es weiter. Weil ich glaube, wenn du da so einen Trott verfällst, und des Feierst, das kannst du am Ende der Saison machen. Da kannst du dann echt, da kannst du mal die Sau rauslassen und auch echt mal, boah, geil, was war das für eine Saison und so weiter. Aber wenn du anfängst, es in der Saison zu verarbeiten und da anfängst, es zu feiern, boah, ich glaube, dann kommst du ganz schnell raus aus deinem
Ja,
Fokus.
also ich glaube, so, also am Ende seiner Karriere freut man sich schon über jeden Erfolg, den man mitgenommen hat und so nicht
Ja.
dieses typische, ja, aber ich finde auch so dieses, ich bin jetzt hier durch und morgen geht es halt irgendwie weiter, kommt dem halt auch nicht so hundertprozentig immer gerecht. Ich meine, klar, das ist der einfachste Weg, aber man ist dann total schnell in diesem On to the next one. Und ich weiß nicht, ob man dann manchmal es vielleicht auch gut ist, zu sagen, hey, ich habe jetzt hier gerade einen 70-3 gewonnen. Das ist übrigens auch mein erster.
Ja.
Jetzt hier mal 2 Tage irgendwie das genießen,
Aber
ist vielleicht nicht. Aber
das
es
habe
ist ja dann
ich auch
schon
schon
irgendwie,
gemacht. Also das
ja.
habe ich schon, am Abend haben wir echt gefeiert und haben das auch echt voll genossen. Natürlich saßen wir am nächsten Morgen um 8 wieder im Flieger auf dem Heimweg.
Ja.
Das ist so, aber so sind halt die Rennen auch geplant und ich wäre auch um 8 im Flieger gesessen, wenn ich Zehnte geworden wäre. Du buchst ja nichts mehr um. Also das ist ja alles fein. Aber ich habe das auch genossen. Ich habe dann auch zu Hause, habe ich das auch noch gefeiert. So einfach, ja, dass man einfach mal so echt es dann auch genießt. Und zum Beispiel nach dem Triple habe ich ja eine Woche Fit for Fun gehabt und das habe ich dann auch voll genossen. Und das ist auch einfach echt, das war so ein bisschen wirklich die Belohnung für 3 richtig gute Rennen.
Ja, weil ich glaube, nachholen tut man das nie. Also
Nein.
in den wenigsten Fällen. Also ich glaube, so dieses, was man sich dann sagt, ja, wir machen dann am Ende der Saison,
Wenn man
das macht man.
Weltmeister wird.
Ja, ich meine, klar, das ist dann irgendwie so das Dankbarste und nicht umsonst sind ja dann meistens auch die Partys nach dem letzten Rennen in der Saison meistens die besten, weil halt jeder irgendwie dann auch bereit ist, so dieses Ventil mal dann auch zu lösen und halt nicht nur irgendwie 10 oder 20% vom ganzen Feld oder man dann doch in seiner eigenen Gruppe unterwegs ist. Und da funktioniert es halt auch wirklich gut, aber sonst halt, weiß ich nicht. Vielleicht muss man wirklich mal das letzte Rennen gewinnen, dann ist es am einfachsten, weil alles andere holt man nur bedingt nach. Aber ich kann dich natürlich auch voll nachvollziehen, es ist halt genau das Ding, wenn man dann halt wirklich so dieses letzte bisschen Spannung auch verliert, es dauert halt auch Ewigkeiten, bis man wieder drin ist. Und eigentlich ist man ja irgendwo da auch so ein bisschen maschinenartig, dass man halt sagt, hier, okay. Wie so eine To-Do-Liste, die man dann abcheckt und dann einfach sagt, okay, jetzt hier, nächster Punkt, alles egal.
Ja, und ich glaube halt auch, gerade wenn du das erste Rennen der Saison gewinnst, also Valencia zum Beispiel, war mein erstes Rennen der Saison. Ja, wenn ich da schon anfange zu feiern,
Ja.
ich glaube, dann wird der Rest der Saison ganz schön zählen.
Oder gut, oder gut.
Also ich glaube, hätte ich da so Party gemacht, dann Jesolo verhauen,
Wäre
ich
auch
weiß
kacke,
nicht,
ja.
wie ich wieder zurückgefunden hätte in den Rhythmus.
Ja, es muss ja nicht immer unbedingt Party sein und irgendwie viel Bier trinken oder was auch immer, ne? Also das ist ja etwas, was man damit irgendwie schnell in Verbindung setzt, sondern ich glaube, es ist ja eher so dieses, dass man sich selber in irgendeiner Art und Weise einen Reward gibt. Also es kann ja
Ja,
jeder anders machen.
das mache ich auch. Also ich habe ja zum Beispiel gestern in meiner Story habe ich auch gepostet, es war meine Art von Belohnung. Das ist auch, gestern hatte ich einen ziemlich anstrengenden und langen Trainingstag und bin am Abend einfach nochmal an den See, weil die Sonne rauskam. Das ist dann wirklich meine Art von Belohnung, dass ich mich da einfach mit dem Hund an See chille und mit ihr dann nochmal am See spazieren gehe. Da komme ich runter wie kein anderer und das ist für mich eine Art von Belohnung. Das ist, oder vielleicht, keine Ahnung, der Kuchen mit
Und
Sahne.
was machst du dann jetzt ohne Kopfhörer?
Ohne Kopfhörer?
Ja, ich meine, was ist ja vorhin erzählt, du hast keine Kopfhörer, weil alles weggeschmökelt ist.
Ja,
Du
aber
bist dann
ich.
ganz für dich selber. Also keine Musik, kein Podcast, whatever. Ist dann.
Aber das mache ich tatsächlich. Wenn ich mit dem Hund draußen bin, höre ich keine Musik und keinen Podcast.
Ja, also es ist Hundtime.
Hundtime, also manchmal telefoniere ich halt. Keine Ahnung, mit denen zu Hause. Ich bin ja im Moment alleine hier oben in St. Moritz. Da ist Telefonieren manchmal auch nicht so schlecht. jetzt muss ich halt mit dem Handy telefonieren. Aber das geht auch. Mit den Kopfhörern war es ein bisschen angenehmer, aber ich werde mir jetzt mal versuchen, neue Kopfhörer zu besorgen.
Wir haben jetzt gerade von schlechten Zeitpunkten gesprochen, Rennen zu feiern, was aber ein guter Zeitpunkt ist, ein Rennen zu feiern, weil es einfach zeitlich einfach gut liegt und man auch einfach gefangen ist an diesem Ort, ist der Ironman Hawaii. Wenn man da ein gutes Ergebnis hat, das glaube ich, das kann man echt toll feiern. Ich war da schon da, aber noch nicht mit einem guten Ergebnis. mit der Person, mit der ich da war. Aber da wird gut gefeiert. Nils kann das vielleicht auch
Ja, auch
bestätigen.
bei schlechten Ergebnissen kann man da gut
Ja, also
feiern.
in den Tagen nach dem Ironman Hawaii wird da einfach richtig viel gesoffen. An allen Ecken und Enden, kann man nicht anders sagen. Und das ist ganz, ganz toll.
Ist gut zu wissen.
Du hast den Ironman Hawaii vorhin schon mal in den Mund genommen.
Ja.
Wie steht es da um deine Gedanken um dieses Thema Langdistanz und Weltmeisterschaft und so? Wie sieht deine Gedankenwelt dazu aus?
Also ich möchte schon auf die Langdistanz gehen. Ich bin auch sehr gespannt, wann es endlich auf die Langdistanz geht. Und wie ich das
Ist das
auch.
was, ist das was, was Ben entscheidet?
Nee. Also ja, sicherlich mitentscheidet. Aber wir hatten eigentlich vor, dieses Jahr die erste Langdistanz zu machen. Haben das aber aufgrund des T100-Kalenders und meiner Möglichkeit, dort mitzuspielen, wieder rausgenommen. Weil es geht nicht, 13 Mitteldistanzen im Jahr zu machen und eine Langdistanz. Es funktioniert körperlich einfach nicht und da muss man auf die Gesundheit schauen. Und deswegen haben wir dafür entschieden, dass wir die Langdistanz rausstreichen und vielleicht nächstes Jahr machen, aber dieses Jahr erstmal nicht. Mich interessiert das ganze Thema. Ich glaube, dass ich auf der Langdistanz sehr gut bin. Also ich glaube, gerade wenn ich so das betrachte, also wenn ich mir die Rennen anschaue, dann entscheidet sich sehr viel im Laufen. Und dadurch, dass ich so laufstark bin und auch radstark bin, glaube ich, dass mein Schwimmdefizit gar nicht so groß wäre, weil die Geschwindigkeit, die ich im Moment ins Wasser bringe, auf die Mitteldistanz, könnte ich vermutlich auch auf die Langdistanz schwimmen. Weil ich schwimme nicht so, dass ich aus dem Wasser gehe und sage, ich kann nicht mehr. Weil ich technisch zu ein schlechter Schwimmer bin, als dass das gehen würde. Ich weiß nicht, ja, es ist schwer zu beschreiben, aber ich glaube tatsächlich, dass ich das Tempo von der Mitteldistanz auch auf 3,8 Kilometer schwimmen würde. Und die guten Schwimmer werden aber im Verhältnis langsamer auf die Langdistanz. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass ich da so viel mehr verlieren würde an Zeit. Und ich sehe ja, was ich auf der Mitteldistanz mit der Hälfte der Strecke aufholen kann. Deswegen glaube ich, dass ich auf die Langdistanz da schon sehr viel aufholen könnte. Ist natürlich alles so viel hätte und könnte und wäre. Gespannt wäre ich wirklich, das mal zu sehen. Und ich freue mich auch drauf, meine erste Langdistanz irgendwann zu machen. Und dann wäre natürlich auch das Ziel, sich für Hawaii zu qualifizieren und auch in Hawaii am Start zu sein und dort mitzuspielen. Und ich glaube auch, dass mir die Strecke in Hawaii sehr gut liegt, weil ich Hitze sehr, sehr gut kann. Das sind halt so, aber das sind so Hirngespinste. Natürlich freue ich mich drauf und schaue da auch sehr hin, aber auf der anderen Seite muss ich halt sehen, ich bin erst 28. Ich habe schon noch irgendwo auch alle Zeit der Welt. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Laura Philipp anguckt, die hat es ultra smart gelöst in ihrer Karriere. Und die ist jetzt 38 und steht aber wirklich am Höhepunkt ihrer Karriere. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie um den Sieg in Hawaii mitspielt dieses Jahr. Und aber die hat es recht schlau gemacht und ist halt erst spät auf die Langdistanz gegangen. Und ich glaube, das ist auch irgendwo der Schlüssel, weil sonst macht der Körper irgendwann die Grätsche. Das funktioniert ja nicht. Du kannst ja nicht 15 Jahre auf einer Langdistanz rummachen da. Irgendwann sagt der Körper no. Also das ist dann halt irgendwann mal, ja, irgendwann ist Schluss, glaube ich.
Wie oft wirst du eigentlich in Verbindung gebracht mit Parallelen zu Anne und Patrick? Mit
Super.
dieser krassen Laufstärke hinten raus und
Ja,
diesem Potenzial
zu
aus der
Patrick gar
Langdistanz?
nicht. Also zu Patrick gar nicht, aber ich glaube, das liegt daran, dass er ein Mann ist und nicht eine Frau. Das ist.
Aber das Profil ist ja irgendwo sehr ähnlich.
Ja, das Profil ist sehr ähnlich, aber mit Patrick werde ich echt tatsächlich sehr wenig verglichen, aber mit Anne sehr häufig. Und ich kriege auch so, gerade jetzt, wo Anne aufgehört hat, ich fand es fast ein bisschen in Anführungszeichen blöd, Migi. Also zum einen ehrt's mich, auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen blöd. Das hat so ein bisschen zwei Gesichter, die Seite. Aber als sie bekannt gegeben hat, dass sie jetzt aufhört, ich hatte über 100 Nachrichten in meinem Instagram-Postfach, so nach dem Motto, na ja, dann bist du jetzt die nächste Anne Haug.
What?
Ja. Und ich fand es erschreckend. Ich habe auch zu meinem Freund an dem Tag gesagt, ich finde es eigentlich total blöd, weil auf der einen Seite bin ich und ich bin nicht Anne Haug und ich bin auch nicht die nächste Anne Haug, also definitiv nicht. Und zweitens finde ich es Anne gegenüber saudumm, weil sie hat eine abartig krasse Karriere gehabt, die aller Ehren wert ist und ist eine der größten Namen in unserem Sport und in Deutschland. Also in Deutschland sowieso. Ich denke, eine der bekanntesten Triathletinnen, die am meisten erreicht hat, sie hat Hawaii gewonnen. Sie hat in Rot die Weltbestzeit aufgestellt über die Langdistanz. Das musst du erst mal machen. Und ich finde, an so einem Tag, wo sie ihren Rücktritt bekannt gibt, mir zu schreiben, na ja, dann bist du jetzt die nächste Anne Haug. Nee, sorry. Da komme ich auch einfach nicht mit. Ich habe den Leuten auch allen nicht zurückgeschrieben. Ich habe
Also
die Nachrichten einfach ignoriert.
wie du sagst, ich finde das aus vielen verschiedenen Perspektiven nicht richtig. Sowohl Anne gegenüber als auch dir gegenüber. Also, ey, das. Boah, das finde ich. Also, das ist. Also, ich dachte mir schon, dass es da irgendwo vielleicht Leute gibt, die dich da irgendwie parallel dich da irgendwie vergleichen. Aber dass das so krass ist und du auch so viel direkt damit konfrontiert wirst, hätte ich mir nicht gedacht.
Ja, und auch, also ich kriege ganz oft auch unter meinen Posts sind öfter mal Kommentare, für uns bist du die nächste Anne Haug.
Ja.
Ist so.
Leute, lasst das. Leute,
Ja.
lasst das. Lasst das sein. Da, nein, hört
Bin die
damit auf.
Dani und kein anderer.
Lasst das. Das ist wirklich niemandem. Das wird niemandem gerecht.
Nee, und auch Anne gegenüber ist es
Ja, ich
so,
sage
als
niemandem.
würde
Niemandem
sie
in diesem.
ersetzt werden. Also,
Ja,
nee.
das. Nee. Nee, das ist es nicht.
Und wir haben genug junge deutsche Athletinnen, die sehr gut sind.
Ja.
Von dem her, da kannst du ja jedem sagen, er ist der Neue, keine Ahnung. Also, nee.
Ja,
Nur weil
nee,
ich
da.
dasselbe Leistungsprofil habe.
Nervt sich auch manchmal, dass Leute dich immer so sofort mit diesem Laufding, dass das wie so ein Damoklesschwert über dir steht. Weil ich hab auch im Intro gleich mal gesagt, ja, du musst mal erzählen, wie man so schnell läuft. Und dachte ich mir so, ach Simon, oh nee, aber ist ja dann so passiert. Aber nervt dich das?
Nein, also es zeichnet mich ja aus. Es ist ja meine Stärke, damit muss ich nun mal leben. Es ist so. Aber ich freue mich drauf, wenn die irgendwann mal beim Interview sagen, und was hast du heute im Schwimmen vor? Wie willst du schwimmen? Darauf warte ich eigentlich, dass ich irgendwann so gut schwimme, dass sie mich fragen, mit wem ich mitschwimmen will. Geil. Ich würde es voll feiern, wenn sie mich das irgendwann mal fragen.
Hoffen wir, dass es mal der Fall sein wird.
Ja.
Weil dann glaube ich, hast du viel richtig gemacht.
Ja, das wäre schön. Das ist mein Traum. Man muss ja Träume haben, gell?
Nur dann können sie auch, nur dann können sie auch verwirklicht werden.
Ja, das Gefühl, als erstes aus dem Wasser zu kommen, ist auch kein schlechtes.
Ja, das
Hattest du das mal,
glaube ich.
Luis? Ich? Herr Sieber, jetzt, das nehme ich aber langsam persönlich.
Ja, komm jetzt. Ja, dann klopf mal nicht nur große Sprüche, dann sag mal an jetzt. Wo bist du vorne raus?
In Rot. Mehrmal,
Okay.
zweimal, glaube ich sogar. Ich
Wo
glaube, ich bin
noch?
eine Zeit da. Oh, ich würde mal sagen, so auf
Bist
der
du auf
Mitteldistanz.
Hawaii, bist du auf Hawaii mal vorne raus?
Nee, Hawaii bin ich, glaube ich, mal Vierter oder Sechster irgendwie so aus dem Wasser gekommen.
Okay.
Ja, auch mega.
Ich bin in Hamburg beim Weltcup auch so als Fünfter, Sechster mal aus dem Wasser gekommen. Also ich bin auch nur einmal da gestartet. Aber so 73 bin ich eigentlich regelmäßig als Erster aus dem Wasser gekommen, ja.
Naja,
Ich
was
hatte
der richtige, richtige Flipper.
sogar mal ein Ironman-Rennen, wo ich in Schwimmen, Radfahren und Laufen die beste Zeit hatte.
Und hast trotzdem nicht gewonnen.
Hab trotzdem nicht gewonnen. Die Wechsel waren halt wirklich nicht gut.
Du hast wirklich trotzdem nicht gewonnen.
Nein, natürlich habe ich gewonnen. Also so mit.
Anisi, wer weiß? Wer
Ja, aber da
weiß,
war ich
was
halt
da
auch
noch
so
passiert
ganz
ist?
unangenehm von der Kurzdistanz kommt und dann Langdistanz. Fares hat mich in Südafrika damals auch ermahnt, ganz hinter ihm geschwommen und halt die letzten 200 Meter an ihm vorbei und dann als erstes halt aus dem Wasser gekommen. Und dann natürlich beim Radfahren erstmal hinter ihm wieder einsortiert.
Ja, krass. Nee,
So.
also, aber ich glaube, ich würde mit der Situation gar nicht zurechtkommen, als Erste aus dem Wasser zu gehen.
Warum?
Ja, weil ich immer als Letzte aus dem Wasser gehe. Und für mein Rennen ist ja für den Kopf her, mein Rennen ist ein einziger Überholvorgang. Ich werde im Rennen nicht überholt. Nie. Ist mir noch nie passiert.
Boah, ich finde, ich finde so diesen Perspektivwechsel.
Du wurdest noch nie überholt?
Nein.
Also dann hast du ja, wenn du aus dem Wasser raus, ab dem Zeitpunkt aus dem Wasser raus, hast du ja nur noch Erfolgserlebnisse.
Richtig. Deswegen sage ich ja, was passiert, wenn ich mal nicht, wenn ich mal vorne aus dem Wasser komme und dann überholt mich jemand? Oh Gott. Nee. Ich glaube, da würde ich voll strugglen anfangen. Keine Ahnung. Ich bin da mental gar nicht drauf eingestellt. Ja. Dass mich jemand überholt. Mich überholt keiner. Das ist mein Rennen. Also aktuell mein Rennen, mich überholt niemand.
Aber ich finde das eh super interessant, so diese verschiedenen Perspektiven zu sehen. Also ich meine, damals war so der Boris Stein ja auch so ein Athlet, mit dem ich viel zu tun hatte. Und der hatte ja ein ähnliches Profil wie du. Vielleicht ist er halt eher aber übers Radfahren gekommen, wie übers Laufen. Aber der wurde wahrscheinlich auch in seinem ganzen Leben nicht überholt, weil das auch noch jemand gewesen ist, der dann tendenziell auf der zweiten Laufhälfte angefangen hat, noch mehr Leute zu überholen. Aber so dieses, wenn ich mir vorstelle, ich wäre irgendwie mit 6 Minuten Rückstand aus dem Wasser gekommen, oder wenn selbst irgendwie 2 Minuten gewesen wären, da hätte es bei mir im Kopf schon angefangen.
Ja, das glaube ich. Also ich glaube auch, das ist einfach mental so eine andere Schraube.
Ja. Also ich meine, wenn man die ganze Zeit halt vorne ist, bist du es halt nicht gewöhnt, in der Verfolgergruppe zu agieren.
Ja.
Und genau halt so andersrum. Ja. Also wie gesagt, ich finde dieses, also auch jetzt so dein Rennen dann irgendwie, du kommst mit, weiß ich nicht, was ist es, so 6, 7 Minuten Rückstand beim Schwimmen, so auf der Mitteldistanz.
Oder
dann
mehr.
Dann geht's halt los, ey. Also ich glaube so allein, du kommst in die Wechselzone, du siehst irgendwie nur noch ein Fahrrad, ist ja dann auch schon so irgendwie nicht der coolste Anblick, den man so haben kann. Aber dann so irgendwie stark zu bleiben, also das, also ich glaube, hätte ich so einen Schalter damals gehabt, also ich wäre so viel krass erfolgreicher gewesen. Aber ich meine, es ist wahrscheinlich so, man ist dann, vielleicht ist so One-Trick-Pony so zu hart ausgedrückt, aber schlussendlich hat ja jeder so seinen Weg zum Erfolg und den kann man halt richtig gut.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen eine mentale Sache, weil der Sam Long hat ja letztes Jahr mal ein Interview gegeben, wo ihm auch die Tränen gekommen sind, weil er gesagt hat, es ist so hart, immer als Letzter aus dem Wasser zu gehen und immer dieses Aufgehole und Überhole und ich kann das total nachvollziehen. Also ich kann auch seine, so wie er denkt, komplett nachvollziehen. Aber ich versuche es anders. Ich versuche zu sagen, okay, es ist verdammt scheiße hart, aus dem Wasser zu kommen, einen verdammt riesen Rückstand zu hören, der immer groß ist und der ist nie so, dass ich sage, ja, das ist ja solide heute. und dann siehst du nur noch dein Fahrrad in einer Wechselzone. T100 ist unfassbar hart, das habe ich in San Francisco wieder gemerkt. Da steht nur noch ein verdammtes Fahrrad und das ist deins. Und du weißt, alle anderen sind weg. Und aber für mich ist das dann der Moment, ich steige aufs Fahrrad und dann heißt es für mich, so und jetzt geht mein Rennen los und dann ist es für mich so eine Motivation und es ist gar nicht so negativ und ich finde es auch gar nicht so hart. Natürlich ist es hart, aber es ist gar nicht so hart, wie es bei Sam Long, finde ich, rübergekommen ist, weil ich versuche, das voll als positive Energie zu nutzen und zu sagen, so Leute, und jetzt erlebt ihr die Dani auf dem Fahrrad und danach beim Laufen und ich werde hier nicht Letzte heute. Und das ist mein Drive.
Das ist so dieses Jäger-Gejagter-Prinzip.
Ja.
Also irgendwann switcht es halt. Und du musst dann halt in dem Moment in der richtigen Situation sein.
Genau.
Aber ich finde halt so, Sam Long ist ja schon auch ein gutes Beispiel, weil es gab ja letztes Jahr auch das Rennen in San Francisco, wo er auf einmal vorne mit dabei gewesen ist. Mhm. War Sam Long am Ende besser, als er da vorne mit dabei eben halt auch nicht. Also so, das ist so dieses...
Aber ich glaube, weil es im Kopf nicht funktioniert hat.
Ja, und natürlich auch seine Stärke, die holt man sich ja über die Rennen und durch seine Experience, die man so halt hat. Der ist wahrscheinlich so krass stark, weil er halt immer diese Situation halt hat, also so dann auch zu performen.
Ja.
Und wenn du auf einmal, glaube ich, als so ein Athlet in so eine Gruppendynamik kommst und hier so jeder probiert zu taktieren und zu attackieren und whatever, und dann bist du da auf einmal drin gefangen, ich glaube, dann sind deine Wattwerte vielleicht im Average deutlich drunter, aber du bist es vielleicht nicht gewohnt, diese Spitzen mitzugehen. Oder gibt ja ganz viele verschiedene Theorien.
Ja.
Und dann kannst du das halt dann, kannst du das vielleicht nicht so gut wie das andere.
Ja.
Und dann führt das auch nicht unbedingt zum besseren Ergebnis.
Ich glaube, Sam Long macht normalerweise immer nur sein Rennen. Also der zieht so wirklich sein Rennen durch. Und wenn der mal eben dann in dieser Situation ist, dass er agieren muss und reagieren muss, ja, dann ist das halt eine andere Nummer.
Da ist nichts mehr mit Jojojo hier.
Ein Jojo ist es dann. Wie so
Genau.
schön ausgedrückt
Nee,
beim Race Ranger.
Jojo ist ja
Die
seit letzter
Jojo.
Woche was anderes.
Ja,
Jojo ist ja jetzt hier die Zeit, die man nicht haben darf bei Race Ranger.
genau. Das ist die, also ich habe mir überlegt, jeder Jojo ist ja eigentlich eine Penalty, richtig?
Jeder Jojo ist die Zeit, die man in einer Zone sich befindet, in der man sich nicht befinden darf.
Ja, also es ist ein Penalty.
Theoretisch wäre das ein Penalty. Ich weiß jetzt nicht, wie war denn das definiert? Man könnte ja theoretisch dann da rausfahren, obwohl, wie ist denn das? Muss man offiziell erst zur Seite gehen und dann nach vorne fahren? Also darf man nie in dieser Drifting-Box drin sein, auch beim Überholen? Das weiß ich jetzt
Ja,
nicht
genau.
hundertprozentig.
Also sobald es rot blinkt, musst du rausfahren und überholen.
Ja, also, aber ich
Überholung
meine,
heißt ja.
aber wenn du so durchfährst, hast du dann schon ein Jojo? Ich habe es nicht
Nee.
mehr genau im Kopf.
Nee, das Jojo ist nur, wenn es rot blinkt
Ah, und du
und du
wieder
dich wieder
zurückfährst. Ah,
zurückfahren
okay. Ah,
lässt und
klar,
das
Jojo.
wieder blau
Ja,
wird. Das
macht
ist
Sinn.
Jojo.
Ja.
Also ist jedes Jojo ein Penalty. Ja,
Jedes
davon.
Jojo wäre theoretisch eine Zeitstrafe, ja. Oder eine Karte.
Ja, eine Karte. Da bin ich beeindruckt, wie viele Penalties so manch einer bekommen hat.
Ja, also ich meine, du kennst natürlich nur eine andere Perspektive, wie ich sie vielleicht kenne.
Ja.
Und ich fand jetzt die Zahlen mal so zwei, drei Athleten rausgenommen. Also man darf ja nicht
Ja.
vergessen, es ist ja 4 Stunden. Ich meine, klar, es ist natürlich ein bisschen aufgehübscht, weil Solara Berg raus ist, Kalvarienberg raus ist, Verpflegungszonen rausgenommen wurden. Ich glaube, die Anfangsmeter wurden rausgenommen. Also es ist natürlich ein bisschen beschönigend. Aber wenn du in so einer Gruppe mal gefahren bist mit plus 5+ Athleten, so dieses, wie
Es ist
schnell
sehr
man ab
fair.
Position 5 dann so reinfährt und wenn ich dann so sage, hey, okay, es geht um
Ja.
2 Stunden und es hatten ja viele so in der Range 1 Minute bis 2 Minuten und man dann ja auch weiß, man ist schnell drin und dann will man ja nicht direkt bremsen, dann hast du wahrscheinlich direkt irgendwie mal 10, 15 Sekunden. Und wenn man dann ja auch wieder sieht, so wie viel Vorteil sind diese 2 Minuten, die du dann hast, ne? Also
Ja.
für mich ist ja Drafting immer noch so, wenn du dir wirklich einen Vorteil verschaffst. Also einen
Ja.
Vorteil verschafft man sich ja nur, indem man sich eigentlich konstant in diesem Windschattenbereich irgendwie aufhält. Und dann fand ich das mit zwei, drei Ausnahmen, die hast du natürlich immer. Ich glaube, der eine hat ja irgendwie knappe halbe Stunde gehabt oder so.
Das fand
Und
ich krass.
ich meine, es gab ja dann schon auch so zwei, drei, die dann mal 1 Minute 30 hinter jemandem anderen in dieser Zone gefahren sind. Das ist ja dann schon so, ich sage, okay, das ist dann vielleicht ein bisschen lang. Aber im Großen und Ganzen
Das ist sehr
war das
fair.
ja,
Ja, fand ich
also.
auch gerade vorne, also gerade da, wo es um die Platzierungen geht, war es unglaublich fair. Aber es gab schon ein paar Athleten, schon lustig anzuschauen.
Ja,
Aber im Nachhinein kann man ja
ein paar
richtig
haben sich
drüber
da schon,
lachen.
ein paar haben sich da schon gegönnt.
Ja, aber man kann ja drüber lachen. Also ich find's ja eher belustigend, ehrlich gesagt.
Ja, also bei manchen ist es halt wirklich belustigend. Also
Ja.
so, ich meine, es gibt ja auch genug gute Memes dazu.
Ja.
Oh ja, Iron Memes hat da richtig geliefert dazu.
Iron
Dementsprechend.
Memes liefert immer. Nach meiner Ansage in Swansea haben die auch geliefert. Ich weiß nicht, wie viele Memes da von mir kamen.
Das ist gut, das ist gut. Ja, wenn man es dahin schafft, dann ist man vorne mit dabei. Dann hat man eine gewisse Relevanz.
Ja, mein Rennen wurde in einer Pferdezeichnung bezeichnet. Das fand ich unglaublich schön. Vorne war die Kinderzeichnung und hinten war es ein richtiges Pferd. Danke.
Gut, ich bin von meiner Seite aus auserzählt. Nisi, hast du noch was am Zettel?
Nee, ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz
Dann,
rund.
Dani, hast du noch was am Zettel?
Nein, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja,
Und vielen
und hier,
Dank fürs nette Gespräch.
wenn hier Werber zuhören, die in entscheidenden Positionen sitzen, schreibt der Dani mal eine Nachricht. Das kann er nicht angehen, dass es hier noch keine Logos am Einteiler gibt, die auch was in die Kasse spülen. Also geht an das Thema müsst ihr ran, Leute. Vor allem nach dem Gespräch jetzt ist das ein gutes Invest in die Zukunft.
Danke. Dankeschön.
Guti, dann machen wir den Sack zu und danke für deine Zeit und ein gutes weiteres Trainingslager und ich drücke die Daumen für T100 in London.
Dankeschön. Ich werde mir größte Mühe geben.
Da habe ich keine Zweifel dran.
Aber stellt euch schon drauf ein, mein Rad wird das letzte sein, was in der Weltklasse bei dem Feld ich hab jetzt gedacht, prognostizieren.
Aber wir bleiben bei der 3.15, oder? Oder müssen wir das nochmal korrigieren? 3.20?
Anlaufen, wir können es auf 3.20 lassen, weil alles, was besser ist, ist ja schön.
So sieht's aus.
So sieht's aus.
Ich freue mich schon auf die Screenshots danach.
Mhm. Guti, ich muss los. Tschüssi, jo, bis dann. Ciao.
Ciao.